Dinge, die man früher für verrückt erklärt hat oder die man für geisteskrank erklärt hat, werden jetzt als normal und als selbstverständlich dargestellt. Ähnlich wird uns eine Katastrophe an die Wand gemalt. Wetterkatastrophe, Klimakatastrophe, Energiekatastrophe, um so die Menschen in dem Gefühl eines Ausnahmezustands zu halten. Die Wolken sind einfach nur dumm. Linksgrün ist einfach ungebildet dumm. Die können nicht zwei und zwei zusammenzählen. Aber all das bedeutet ja heute nichts mehr, weil man im Grunde Argumente längst durch Gefühle ersetzt hat. Amerika hatte das unglaubliche Glück, einen Präsidenten plötzlich oder einen Kandidaten zu haben, der gegen den Wind und gegen den Strich von allem, was in allen linientreuen Medien gepredigt worden ist, durchgehalten hat und seine Politik durchgesetzt hat. In Deutschland sehe ich im Moment keinen einzigen führenden Politiker, der in der Lage wäre, auch nur zu rufen, zurück zur Normalität, stoppt den Wahnsinn. Der ist weder woke noch ein Gutmensch, er ist auch kein Christdemokrat, er ist kein Konservativer, er ist nicht liberal, er ist gar nichts, weil er nur einen einzigen Gedanken hat: Wie kann ich so lange wie möglich Kanzler bleiben?
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir einen renommierten Gast bei uns in der Sendung haben. Norbert Bolz ist emeritierter Professor für Medienwissenschaften. Er ist vor allem aber auch Publizist und Buchautor mit dem unlängst erschienenen Buch Zurück zur Normalität mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand. Herr Bolz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielleicht gleich erste Fragen. Zurück zur Normalität lautet Ihre Botschaft. Was versteckt sich dahinter? Was fordern Sie? Was meinen Sie damit?
Ja, im Grunde ist der Titel schon recht vollständig. Die Forderung ist im Grunde die, dass wir uns wieder besinnen auf das, was in jedem Menschen angelegt ist, also wozu es keine akademische Qualifikation braucht, nämlich die Fähigkeit zu einem gesunden Urteil, also zu dem, was man Menschenvernunft oder gesunden Menschenverstand nennt. Und Augenmaß ist etwas, was man vor allen Dingen über Lebenserfahrung, auch durch ein gewisses Alter, erreicht. Und dass das überhaupt eine Forderung sein muss, macht im Grunde das Dilemma unserer Zeit deutlich, dass wir nämlich unentwegt ausgesetzt sind einer Propaganda, die uns genau davon abwendig machen will. Also wir sollen unseren eigenen Sinnen nicht mehr trauen, wir sollen unserem eigenen Urteil nicht mehr trauen. Man bläst uns absurdeste Theorien in den Kopf mit einer Art Trommelfeuer der Medien. Und insofern ist das ja eine Aufforderung, im Grunde sich selbst wieder mehr zu vertrauen gegenüber den sogenannten Experten, gegenüber der sogenannten Wissenschaft, der wir angeblich folgen sollen. Und ja, Normalität wäre insofern für mich die wichtigste evolutionäre Errungenschaft unserer modernen Gesellschaft, nämlich die Basis, auf der man überhaupt so etwas wie Reformen, neue Ideen, neue Experimente starten kann. Denn wenn man keine Sicherheitsbasis hat, und das ist diese Normalität, dann gibt es im Grunde nur den Weg ins Chaos.
Wo sehen Sie das Kernproblem unserer Zeit? Was hat ja sozusagen zu dieser Abnormalität, wenn man den Umkehrbegriff verwenden will von Ihrem Buch, was hat dazu geführt?
Ja, meine Hauptthese lautet ja, dass wir im Grunde einem Zangenangriff auf die Normalität ausgesetzt sind, jetzt schon von vor Jahrzehnten. Und zwar einmal durch die Pathologisierung des Normalen und entsprechend dann die Normalisierung des Pathologischen, um es einfacher auszudrücken, Dinge, die man früher für verrückt erklärt hat oder die man für krank, für geisteskrank erklärt hat, werden jetzt als normal und als selbstverständlich dargestellt. Und auf umgekehrt, was viel dramatischer noch ist, die normalen, selbstverständlichen, überkommenen, traditionellen Lebensformen gelten jetzt plötzlich als toxisch, als pathologisch, als krankhaft. Das ist der eine Angriff, wenn Sie so wollen, auf den gesunden Menschenverstand und auf die Normalität. Und der andere ist der, dass der Normalität immer wieder Extremfälle entgegengestellt werden. Und zwar mit der Suggestion, das Extreme ist jetzt das neue Normale. Das harmloseste Beispiel sind die sogenannten Wetterextreme. Ich denke, in der Schweiz ist man noch nicht so verrückt wie bei uns. Aber heute wird im Grunde jede Temperatur über 20 Grad wird als eine Art Höllensommer präsentiert, in feurigen Farben an die Leinwand gemalt. Also die Leute können überhaupt nicht mehr oder sollen nicht mehr unterscheiden zwischen normal und extrem. Und das gilt natürlich für unendlich viele andere Situationen auch. Ständig wird uns eine Katastrophe an die Wand gemalt. Wetterkatastrophe, Klimakatastrophe, Energiekatastrophe, um so die Menschen in dem Gefühl eines Ausnahmezustands zu halten. Und wenn man im Ausnahmezustand ist, darf man totalitär und despotisch regieren. Und genau das strebt die politisch-mediale Elite auch an, wenn sie so wollen, eine Art legitimen Despotismus mit der Legitimation, wir leben im Ausnahmezustand.
Und Sie glauben, das Motiv ist sozusagen die Allmacht, die Zentralisierung aller politischen Kompetenz sozusagen.
Auf jeden Fall ist das eine Politik der Angst, die natürlich weiß, dass man Menschen am leichtesten am Gängelband führen kann, wenn sie verängstigt sind. Und insofern ist das natürlich eine riesige Verlockung für die Menschen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, diese Macht immer weiter auszuweiten und im Grunde den Ausnahmezustand auf Dauer zu stellen. Und das haben wir in der Corona-Krise wunderbar bemerkt. Man will das Gleiche auch mit der Klimakatastrophe uns natürlich einreden. Mit jedem Krieg, der ausbricht, mit jeder Hungersnot, die ausbricht, soll im Grunde weltweit der Ausnahmezustand erklärt werden, der dann wiederum es legitimieren würde, dass man autoritär, despotisch, geradezu tyrannisch regiert und reagiert.
Wann hat das eigentlich seinen Ursprung genommen? Oder wer ist dafür vielleicht, oder wer oder was ist dafür verantwortlich?
Wahrscheinlich hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass die überkommenen Machtverhältnisse in die Krise geraten sind. Vor allen Dingen natürlich hier in Mitteleuropa. Mit überkommenen Machtverhältnissen meine ich die von den Altparteien bestimmt waren und die tendenziell immer schon links waren. Mit den Grünen und mit der Machteroberung der Grünen hat sich diese Situation dann verschärft, sodass praktisch in alle, zumindest deutschen Parteien, jetzt mal mit Ausnahme der Schwefelpartei AfD, in alle deutschen Parteien dieses Virus eingedrungen ist, des linksgrünen Denkens. Und was wir jetzt in den letzten Jahren beobachten, ist, dass in der Bevölkerung das nicht mehr einfach so hingenommen wird und akzeptiert wird. Also dass die Reaktanz gegen diese linksgrüne Bevormundung immer größer wird. Und dass deshalb die bisherigen Machthaber, und das sind eben die Linksgrünen gewesen, jetzt seit vielen, vielen Jahren, auch unter der Kanzlerin Merkel und gerade unter ihr, dass diese linksgrünen Machthaber, die jetzt um ihre Macht fürchten, die Zügel anziehen wollen, dass sie jetzt alle Mittel der Propaganda benutzen, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens vor allen Dingen auch, aber auch staatlich finanzierte sogenannte Nichtregierungsorganisationen. All das sind jetzt verzweifelte Mittel der alten Machtelite, sich an der Macht zu halten, während in der Bevölkerung der Widerstand wächst.
In Amerika hat man auch davon gesprochen, dass sich hier eine linksgrüne Elite in Washington eingenistet hat, in Europa generell, in Deutschland auch, wie Sie jetzt beschrieben haben. Glauben Sie, der Westen, Europa, vielleicht sogar Deutschland im Speziellen, sind besonders anfällig für solche Tendenzen, für solche gutmenschenartigen Auswüchse, Wokeismus als Stichwort? Glauben Sie, wir sind da besonders anfällig?
Das stimmt in jedem Falle. Da Sie ja so nett sind, diese Sendung auch mit ein bisschen Werbung für mein Buch zu verbinden, bin ich jetzt so unverschämt, auf mein letztes Buch noch hinzuweisen, nämlich den alten weißen Mann. Denn im alten weißen Mann habe ich genau diese Frage versucht zu beantworten. Die Kurzfassung dieser Antwort lautet, eine der hervorragendsten Eigenschaften der westlichen Kultur, nämlich die Fähigkeit zur Selbstkritik, ist pervertiert worden. Sie ist umgeschlagen in Selbstgeißelung, geradezu in Selbsthass, der westlichen Kultur. Also statt nur sich selbst kritisch den Horizont der eigenen Möglichkeiten zu zeichnen, geißelt man sich selbst und gibt damit natürlich den, wie soll man sagen, dem Ressentiment in den anderen Kulturen Nahrung. Ja, die anderen Kulturen sind natürlich, das kann man in aller Schlichtheit sagen, neidisch auf die unglaublichen Erfolge der westlichen Kultur in der Technik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft. Und dieser Neid wird natürlich jetzt angefüttert mit dem Selbsthass des Westens, sodass sich eine ganz unheilige Allianz herausgebildet hat zwischen einer gewissen Gruppe der Linksintellektuellen im Westen und den Fundamentalisten in anderen Kulturen. Was beide verbindet, ist das Ressentiment. Das ist der Hass der zu kurz gekommenen, der Hass derer, die den Standards der westlichen Kultur nicht entsprechen können. Und dieser Hass lässt sich offenbar hervorragend vermarkten. Ja, also dafür gibt es einen großen Markt, weil man das schlechte Gewissen der westlichen Kultur wunderbar bewirtschaften kann. Das sehen Sie dann auch bei ganz einfachen Leuten in der Bevölkerung. Man muss nur Stichworte nennen wie Sexismus, Kolonialismus, Rassismus. Da zuckt jeder zusammen. Jeder denkt, um Gottes Willen bin ich da jetzt auch gemeint. Was kann ich da nur tun, um mich zu salvieren? Ja, und dann bietet man eben diese Selbstgeißelungsrituale an, die die letzten Jahrzehnte in unserer sogenannten Kultur geprägt haben im Westen. Das ist etwas, was Sie im Grunde zurückverfolgen können bis in die 60er Jahre. Also das kommt nicht von gestern. Dieser woke Wahnsinn, der ist nicht gestern ausgebrütet worden, sondern schon in den 60er Jahren.
Und haben Sie dieses Phänomen, diese Neigung zum Selbsthass, zum Wokismus mal ergründet, so diese Prädisposition? Ist das eine Art Masochismus oder was würden Sie sagen, was ist da die kulturelle Eigenheit im Westen, das eben dazu neigt, lachend in die Kreissäge zu laufen?
Ja, wie gesagt, es ist eine der größten Stärken der westlichen Kultur, die zu dieser Perversion geführt hat. Es gibt keine andere Kultur in der Weltgeschichte, die sich selbst von Anfang an kritisch gesehen hat. Und das hat die westliche Kultur getan. Es gab zwar immer auch, wenn Sie so wollen, den englischen Stolz auf den Imperialismus mit der Vorstellung, wir beglücken die Welt mit unseren fantastischen zivilisatorischen Standards. Das stimmt, das gab es immer. Obwohl auch die Engländer damals viel gemäßigter waren und viel vernünftiger, als das im Rückblick heute gerne dargestellt wird. Aber man hat im Grunde diese Spuren des Kolonialismus durch die Weltgeschichte hindurchgezogen. Die Weltgeschichte war bis ins 19. Jahrhundert hinein europäisch. Und sie war, wenn Sie so wollen, in dieser europäischen Prägung stolz. Nicht noch Hegel hat geschrieben, Afrika kommt in der Weltgeschichte nicht vor. Das spielt keine Rolle und hätte sicher über Ähnliches über viele asiatische und südamerikanische Weltteile auch gesagt. Aber dieser Stolz, wenn Sie so wollen, der Europäer, der ist jetzt in schlechtes Gewissen umgeschlagen. Und er ist deshalb in schlechtes Gewissen umgeschlagen, weil, und das galt schon in der Französischen Revolution für einige, weil man gesehen hat, dass man in eine fantastische Position sich manövrieren kann, wenn man diese Selbstkritik ins Extrem treibt, nämlich in die Position des Anklägers und Richters. Das heißt, Kritik an der westlichen Kultur, die kommt nicht von außerhalb, sondern die kommt von innen, die kommt vom Westen selbst, von westlichen Intellektuellen, die gesehen haben, wenn wir diese Kritik extrem treiben, dann können wir uns als die heldenhaften Ankläger positionieren und gleichzeitig als Richter den Richterspruch über diese dekadente westliche Kultur fällen. Und das ist offenbar hat einen gewissen Sexappeal für viele Intellektuelle, ja, zu verurteilen, die eigene Kultur fertig zu machen. Und dem erliegen immer mehr dieser Faszination.
Die Weltwoche hatte mal eine große Geschichte. Russo ist der erste oder war der erste Gutmensch. Fand ich noch relativ originell. Was würden Sie sagen, wann war der woke Urknall? Wohin geht das zurück? Mit welcher Person? Wer war für Sie der erste Gutmensch auf diesem Planeten?
Ja, ich kann ihn nicht beim Namen nennen, aber es war der erste, der Fanons Buch Die Verdammten dieser Erde positiv rezensiert hat. Vielleicht war es Sartre. Ja, Sartre würde da sehr gut hineinpassen. Bei uns in Deutschland gab es auch eine große Fanon-Begeisterung. Ich denke etwa an Hans Magnus Enzensberger, der zwar in seinem im Alter dann weise geworden ist und sich davon verabschiedet hat, von diesem Wahnsinn. Aber die Begeisterung damals war groß, so wie die Begeisterung für Che Guevara, für Fidel Castro, deutsche Intellektuelle, die dann nach Kuba gefahren sind, um sich diese Castro-Katastrophe als Utopie des 21. Jahrhunderts anzugucken. Also es gab damals genug intellektuelle Verrücktheit. Und wie gesagt, ich würde das zurückdatieren bis auf die frühen 60er Jahre. Und der erste Ausbruch kam ja dann 68. Und spätestens dann waren im Grunde alle Bomben schon gebastelt, die jetzt dann in der Wokeness hochgegangen sind.
Wie kann man sich diesem Woke-Virus eigentlich entziehen? Was würden Sie einem Menschen raten, damit er diesem Gutmenschentum nicht verfällt?
Oh, das ist im Grunde furchtbar einfach. Man müsste nur ein bisschen denken. Und das ist ja etwas, was die heutigen Linken, die Woken, aber auch die Linksgrünen von den 68ern unterscheidet. Mhm. Die 68er waren zwar verblendet, ich rechne mich selbst noch gewissermaßen dazu, die waren verblendet, aber sie hatten was im Kopf. Sie hatten studiert, sie haben wirklich gelesen, sie hatten Theorien im Kopf, sie konnten diskutieren. Sie waren oft in öffentlichen Diskussionen brillant, besser als die Bürgerlichen. Mhm. Und all das fehlt heute. Die Woken sind einfach nur dumm. Mhm. Linksgrün ist einfach ungebildet dumm, die können nicht zwei und zwei zusammenzählen. Aber all das bedeutet ja heute nichts mehr, weil man im Grunde Argumente längst durch Gefühle ersetzt hat. Und das ist das Neue. Ja, also das gab es 68 nicht, dass man sich hingestellt hat in der Öffentlichkeit und einfach geweint hat oder gerufen hat, ich habe Angst. Aber das ist die ganze, wenn Sie so wollen, Selbstdarstellung der Wokeness. Ich habe Angst, ich fühle mich betrogen, ich fühle mich betroffen, ich bin beleidigt. Das mehr kommt da nicht. Ja, da gibt es kein einziges Argument.
Heute argumentiert man ja mit westlichen Werten, mit Haltung zeigen. Würden Sie so weit gehen und sagen, wir leben in der politischsten Zeit der Menschheit?
Ich habe das, was Sie gerade beschrieben haben, in dem Buch Zurück zur Normalität sogar ausführlich diskutiert. Und zwar habe ich diese Leute die umgekehrten Bobos genannt. Lässt sich auch ganz kurz erklären. Bobos, das ist ein wunderbarer Kurzname von David Brooks, einem amerikanischen Journalisten, der damit bürgerliche Typen in Amerika bezeichnet hat, die sich gerne den Mantel der Bohème umgelegt haben, die aber enorm erfolgreich waren, die wirtschaftlich innovativ waren, die berühmten Garagenfirmen. Denken Sie an so Typen wie den Facebook-Chef, ja, der überall auftaucht, also nicht mehr jetzt bei Trump, aber vorher immer im T-Shirt aufgetaucht ist. Mhm. Als sei er irgendein Student, in Wahrheit war er fast der reichste Mann der Welt. Das waren die Bobos. Das heißt, sie haben etwas geleistet, haben sich aber einen antibürgerlich-bohemhaften Anstrich gegeben nach außen. Und bei uns haben wir es jetzt genau mit dem umgekehrten Phänomen zu tun. Wir haben es mit Versagern, mit Losern zu tun, die aber so tun, als würden sie für die neue Bürgerlichkeit stehen. Ja, die sich also scheinbar bürgerliche Charakteristika umhängen, etwa Haltung zeigen oder ähnliches mehr. In Wahrheit sind das aber selber nur Lumpenproletarier. Und nur die Unbildung, die in unserer Welt leider Gottes im Westen jetzt grassiert, macht es ihnen möglich, weiter mit dieser Maske herumzulaufen. Jedem intelligenten Menschen, für jeden intelligenten, gebildeten Menschen ist es ein Kinderspiel, denen ihre bürgerliche Maske vom Gesicht zu ziehen.
Wer ist für Sie der Prototyp dieses Proletariats, dieses Gutmenschen-Proletariats, das Sie eben beschrieben haben? Was meinen Sie dort?
Oder wen? Sehr, sehr viele Prototypen. Bei uns wäre es etwa Luisa Neubauer von Fridays for Future, die ja in dem Augenblick, in dem das Thema niemanden mehr interessiert hat, einfach ihre Expertise auf andere Felder verlegt hat. Plötzlich wusste sie was zu Corona zu sagen. Heute weiß sie wahrscheinlich was zum zu Gaza und zu Ukraine zu sagen. Also die Leute haben von nichts eine Ahnung, aber können sich mit ihrer Gutmenschenattitüde, mit ihrer Gefühligkeit, mit ihrer Pseudosensibilität immer wieder als Sprecher der Jugend positionieren. Und Ähnliches gilt natürlich auch für zahlreiche grüne Politiker bei uns. Wie gesagt, es sind Leute, die gar nicht mehr argumentieren. Das ist das Einzige, wo ich Ihnen gerne widersprechen würde, wenn Sie sagen, die haben das und das Argument. Sie haben kein einziges, sondern Sie schreien ihre Gefühle heraus und sagen dann, ja, dagegen könnt ihr nichts einwenden. Wenn ich sage, ich habe Angst oder ich bin beleidigt, dazu gibt es kein Widerwort. Ja, dann können Sie nicht mit einem Argument kommen.
Wie kann so jemand, der inhaltlich eigentlich nichts zu sagen hat, aber aus allen Kanälen kommt, wie kann so jemand überall omnipräsent seine Botschaften in die Luft blasen?
Ja, das ist etwas, was ich als ehemaliger Kommunikationswissenschaftler sehr leicht erklären kann. Sie können natürlich mit Argumenten unendlich viel schlechter in Diskussionen bestehen als mit Gefühlen. Denn diese Diskussionen bestehen ja nur noch aus Schlagabtausch. Ja, so etwas wie früher, man erinnert sich, wenn man gebildet genug ist, noch an schriftlich überlieferte Debatten um die amerikanische Präsidentschaft, die 2 Stunden gedauert haben zwischen den Präsidenten. Heute hat jeder ein paar Sekunden. Unser ehemaliger SPD-Chef Gabriel hat mal sehr schön ehrlich gesagt, ich kann zu jedem Thema der Welt etwas sagen. Ich habe sowieso nur 15 Sekunden in der Tagesschau. Und das ist unser Problem. Sie haben wirklich nur 5 oder 10 oder 15 Sekunden. Da kann man kein Argument wirklich vorbringen und unterlegen. Aber Sie können auch in 5 Sekunden Ihre Befindlichkeit herausplärren. Und das nutzen die Leute. Und wenn Sie versuchen zu argumentieren in einer Talkshow, dann passiert natürlich immer wieder dasselbe, dass Ihnen der Moderator ins Wort fällt. Ja. Mit seinen Gefühlen oder andere Diskussionsteilnehmer fangen an zu schreien, weil sie sich verletzt fühlen. So etwas wie Diskussion gibt es gar nicht mehr in der Öffentlichkeit.
Genau, darum wollen wir ja als Weltwoche in die Bresche springen und die Leute ausreden lassen. Herr Bolz, mich interessiert, die USA, Amerika wird gemeinhin als eine Art wokes Vorreiterland beschrieben, angesehen, dargestellt. Stimmt das eigentlich? Weil wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, nach all diesen Ausführungen zu den Neubauers und wie sie alle heißen, dann scheint mir, Deutschland ist eigentlich fast noch extremer. Oder ist das, täuscht dieser Eindruck?
Der täuscht insofern nicht, als im Gegensatz zu Amerika bei uns das Gegenlager noch sehr schlecht artikuliert ist. In Amerika gab es immer schon diese Spaltung zwischen Woke und Links auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn Sie so wollen, dem gesunden Menschenverstand eines ganz normalen Farmers im mittleren Westen oder wo auch immer. Mhm. Und diese Wokeness hat sich in Amerika unendlich aufgeblasen, eben bis zu einem perversen Spitzenpunkt, den wir in Deutschland natürlich auch längst schon erreicht haben. Aber in Amerika gab es dann eben die Kraft und auch die Artikulationsmöglichkeit des Gegenschlags. Man hatte dann auch Medien, mit denen man den Wahnsinn als Wahnsinn präsentieren konnte. Und was man nicht vergessen darf, Amerika hatte das unglaubliche Glück, einen Präsidenten plötzlich oder einen Kandidaten zu haben, der gegen den Wind und gegen den Strich von allem, was in allen linientreuen Medien gepredigt worden ist, durchgehalten hat und seine Politik durchgesetzt hat. Und das ist eine Leistung eben die von Trump, zu der ich in Deutschland und in ganz Europa eigentlich kaum jemanden in der Lage sehe, schon gar nicht in Deutschland. Und das ist der große Unterschied. Ja, also die Struktur ist ähnlich. Ich würde sagen, die meisten Menschen in Deutschland sind noch bei Trost. Es ist eine relativ vergleichsweise kleine Gruppe, die absolut wahnsinnig ist. Die ist aber lautstark. Die hat die Medien auf ihrer Seite, jedenfalls die Mainstream-Medien. Und die anderen haben große Artikulationsprobleme. Ich persönlich, wenn ich das so sagen darf, ich verstehe meine Aufgabe als Autor nicht mehr, schon lange nicht mehr darin, wissenschaftliche Beiträge zu Themen zu leisten, sondern ich sehe meine Aufgabe darin, Leuten, die ähnlich denken wie ich oder ähnlich empfinden wie ich über politische Themen, denen Artikulationshilfe zu geben, ihnen Formulierungen anzubieten, mit denen sie ihr Unbehagen besser formulieren können als vorher. Also das ist das, was mir vorschwebt. Und das ist in Amerika sehr, sehr viel besser möglich. Wir haben sehr lange schon eine Tradition auch hochintellektueller, rechter, konservativer Autoren. Die könnte es bei uns auch geben, aber die werden gar nicht publiziert. Also es ist im Wesentlichen ein Kommunikations- und Medienproblem, was Deutschland von Amerika unterscheidet. Und natürlich fehlt uns auch der politische Mut, mal eine Meinung gegen den Wokenstrich in aller Öffentlichkeit als Repräsentant einer großen Partei zu äußern. Lassen wir mal die AfD außen vor, hinter der Brandmauer, aber alle anderen Parteien sind mittlerweile Blockparteien, Kartellparteien, die alle dasselbe sagen, und da fehlt dieser Mut komplett.
Was sind die Konsequenzen aus diesem fehlenden Mut für Deutschland? Oder vielleicht noch direkter gefragt, was wurde in Deutschland, seit diese links-grüne woke Elite da an der Macht ist, beziehungsweise Ton angeben ist, was wurde in den letzten 30, 20 Jahren eigentlich in Deutschland besser?
Ja, besser wurde die Möglichkeit, als parasitäre Existenz gut zu leben. Das hat sich enorm verbessert. Der Zugang zum Bürgergeld hat sich enorm verbessert. Auch die Bereitschaft, gigantische Schulden zu machen. Also wenn Sie so wollen, auf der Negativseite unserer Politik hat sich unendlich viel gesteigert. Auf der Positivseite aber überhaupt nichts. Da gibt es nichts, was man positiv bemerken könnte. Jetzt haben wir uns sogar noch außenpolitisch heruntergewirtschaftet. Also niemand nimmt uns mehr ernst. Man kann schon fast froh sein, dass uns international niemand mehr ernst nimmt, dass niemand mehr zuhört, wenn irgendetwas außenpolitisch gesagt wird. Also politisch haben wir uns tatsächlich auf Null gebracht. Und das natürlich spätestens seit Angela Merkel ihren großen Schwenk vollzogen hat. Man darf nämlich nicht vergessen, Angela Merkel hat sehr stark angefangen. Sie hatte fast so etwas wie Augenhöhe zu Putin und damals auch Trump. Erst mit ihrem sentimentalen Schwenk, erstmal gegenüber den Griechenland-Problematik und dann natürlich vor allen Dingen mit der Massenmigration, wenn Sie so wollen, sind alle Dämme gebrochen in Deutschland. Und das hat immer noch nicht aufgehört. Ja, es gibt einfach kein Halten mehr. Auch jetzt werden wieder von der scheinbar neuen Regierung alte Projekte fortgesetzt, mit Flugzeugen Leute aus Afghanistan eingeflogen. Man macht Werbung im Ausland für das Bürgergeld. Also es gibt gar kein Halten mehr bei uns. Und das merken jetzt mittlerweile auch diejenigen, die zum letzten Mal vermutlich die CDU gewählt haben, weil sie glaubten, damit irgendeine Korrektur an der rot-grünen Politik vornehmen zu können. Das ist nach wenigen Tagen schon komplett gescheitert.
Das ist etwas, was von außen betrachtet unglaubliche Fragezeichen aufwirft, diese Migrationspolitik. Ich kann es so als Schweizer sagen, wir sind da wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel besser aufgestellt, politisch gesehen. Aber da interessiert mich Ihre Meinung. Wie würden Sie diese Migrationspolitik erklären in Deutschland, die ja so offensichtliche negative Folgen mit sich bringt? Man denke an die Messerattacken, man denke an die Gruppenvergewaltigungen, man denke an die wirklich greifbare, sichtbare Kriminalität auf offener Straße. Wie erklären Sie sich diese offensichtliche Fehlpolitik in der Migration? Wer ist da der Treiber? Warum macht man das?
Also ich glaube, bei der Migrationspolitik gibt es auch sachliche Momente, beispielsweise das, dass sich die linken Parteien Wählerstimmen versprechen können von eingebürgerten Flüchtlingen. Ich glaube, das ist sehr evident. Das hat sich bei den letzten Wahlen schon deutlich gezeigt. Also wenn Sie so wollen, Wähler importieren, das wäre ein sachliches Argument für die fortgesetzte katastrophale Migrationspolitik. Aber die anderen Argumente sind, wenn man jetzt mal von dem schon diskutierten Thema Selbsthass und Selbstgeißelung absieht, ja, denn das ist auch ein mächtiges Motiv. Die Grünen haben das offen ausgesprochen, schon mehrfach. Deutschland ist scheiße, nie wieder Deutschland, also Austreibung der Deutschen aus Deutschland. Wenn man davon mal absieht, bleibt für mich als Hauptmotiv die deutsche Sentimentalität. Das hängt natürlich eng mit dem Punkt, den wir schon diskutiert haben, Emotionen statt Argumente zu tun. Aber fast alles, was wir an Weltpolitik aus deutscher Perspektive betrachten, steht unter einer sentimentalen Perspektive. Und man könnte im Grunde das zusammenfassen mit einer berühmten Formel des Philosophen Hegel, der ja mal gesagt hat, das Gesetz des Herzens, wer dem Gesetz des Herzens folgt, der endet im Wahnsinn des Eigendünkels. Und das ist für mich die ideale Formel für Deutschland. Ja, wir folgen dem Gesetz des Herzens und sind im Wahnsinn des Eigendünkels gelandet.
Was da wieder interessant ist, aus demokratischer Perspektive, als Schweizer gesprochen, ist, dass es Umfragen zufolge das Volk ja, wie Sie sagten, tatsächlich noch alle Tassen im Schrank hat und eigentlich fast in jeder Sachfrage anders entscheiden würde als die Regierung. Deshalb meine Frage, inwiefern würden Sie sagen, Deutschland ist noch eine Demokratie? Was hat das noch mit demokratischen Prinzipien zu tun?
Naja, formal sind wir eine Demokratie, daran gibt es keinen Zweifel. Es wird gewählt, die Stimmen werden ausgezählt und man kann es machen, eine Partei praktisch komplett zu isolieren. Das macht man in anderen Ländern auch, Frankreich beispielsweise. Ja, also eine Partei komplett zu isolieren als unmenschlich, als barbarisch, als rechtsextrem, als Nazi, um dann einen Block zu bilden, der irgendwie die Mehrheit hat. Und das ist ja auch der Fall. Ja? Also Grüne, SPD und Union haben zusammen die Mehrheit, daran gibt es keinen Zweifel. Und hinter der Brandmauer wird dann die AfD verbannt. Das ist, wenn Sie es wollen, formal noch vollkommen demokratisch. Das ist völlig in Ordnung. Aber das, worauf Sie anspielen, da kann man Zweifel haben, ob das denn noch demokratisch ist, dass man nämlich den Menschen gar keine Chance mehr lässt, eine andere Politik zu wählen. Denn sehr, sehr viele Menschen in Deutschland halten die AfD für unwählbar. Dafür gibt es gute Argumente, beispielsweise die Aussprüche einiger Politiker zu bestimmten Sachthemen, sei es Russland, sei es Gaza, Emigration, ähnliches mehr. Das kann man als unerträglich empfinden und sich deshalb sagen, niemals AfD. Und bisher gab es ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn nicht AfD, dann eine bürgerliche Partei alten Stils. Ja? Und da dachte man, das sei vielleicht die FDP oder man dachte, das sei vielleicht die CDU. Nun, erst hat man die FDP gewählt aus diesem Grund und dann erlebt man Selbstbestimmungsgesetz, Frau Feta-Attermann, die tollsten Wahnsinnsaktionen dieser Partei. Dann hat man gesagt, okay, nie wieder FDP, sie fliegt raus aus dem Bundestag. Jetzt wählt man eben die CDU. Was soll man sonst machen als Bürgerliche? Und man bekommt schon nach einem Tag, das ist ja das Sensationelle, nach einem Tag bekommt man genau dieselbe Politik wieder, die man gerade abwählen wollte. Also das ist das, wo man zweifeln kann, dass das demokratische System noch wirklich funktioniert. Und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sind echt verzweifelt bei der Frage, was sie noch wählen sollen.
Was bereitet Ihnen eigentlich mehr Sorgen? Ist das diese Blockbildung, alle gegen die AfD mit einem vielleicht sogar Verbotsverfahren, dass man eine Partei verbieten will oder hypothetisch gesprochen, dass diese Partei so stark wird, dass sie eben aus formalen Prinzipien, aus formalen Möglichkeiten über die 50% kommt und sozusagen auf demokratischem Wege halt, weil die Menschen so verzweifelt sind, dann an die Macht kommt. Was ist da schlimmer?
Also dieses zweite Szenario, da fehlt mir die Fantasie, mir das auszumalen. Das hat ja noch nicht mal Hitler geschafft. Also das würde ich für ausgeschlossen halten, dass sie so an die Macht kommen. Nicht ausgeschlossen ist ja nach wie vor eine Neuaufstellung der CDU. Falls es jetzt zu einem totalen Debakel kommt, wird es nicht, aber wir wollen ja ein bisschen hypothetisch sein, dann könnte eine neu aufgestellte CDU und eine vielleicht auch leicht reformierte AfD vielleicht die Brandmauer überdenken. Das könnte zu einer veränderten Politik führen. Im Übrigen ist es gar nicht so einfach, im Parteiprogramm der AfD irgendetwas zu finden, was rechtsextrem ist. Ja, also das ist gar nicht so einfach. Die meisten Leute oder fast niemand liest das Parteiprogramm, das ist auch verständlich. Aber wenn Sie sich darum kümmern, sehen Sie einen Riesenunterschied zwischen der internen Perspektive dieses Programms und der Außenperspektive auf die Partei. Ich will nicht sagen, das eine ist die Wahrheit und das andere ist Propaganda, sondern ich sage nur, daran lässt sich im Grunde die Kritik an dieser Partei gar nicht festmachen. Also das hat andere Elemente und das Propagandistische darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen, denn es gibt ja eine irre Propaganda gegen die AfD in allen Medien. Mhm. Also insofern ist das eine wahnsinnige schwierige Gemengelage und ich muss Ihnen ganz offen gestehen, nach dem, was jetzt gerade die CDU abzieht, fällt mir keine reale politische Möglichkeit ein, irgendetwas zu ändern. Ja? Mhm. Also man weiterhin Protestwähler sein, der AfD, oder irgendwie utopisch denken an eine neue FDP oder eine ganz neue Partei, die libertär wäre, irgendetwas. Mhm. Aber mit etwas Lebenserfahrung, politischer Lebenserfahrung, kann man da eigentlich doch nur den Kopf schütteln.
Ja, wenn man von außen die politischen Debatten in Deutschland betrachtet, dann sieht man eigentlich, je schlimmer die Realität, desto besser die Werte der AfD. Haben wir insofern schon die Talsohle erreicht? Ist Deutschland schon an einem Tiefpunkt angekommen, wo man sagen kann, immerhin, jetzt kann es nur noch bergauf gehen?
Naja, ich meine, wir haben, das haben Sie mitgekriegt, eine Billion uns selbst geschenkt. Ja, so wird das verkauft. Wir haben das irgendwie selbst gedruckt oder selbst fabriziert. Es darf jedenfalls nicht als Schulden angesprochen werden. Mit dieser Billion kann man jetzt erstmal wieder irgendwas machen, irgendwie wirtschaften, subventionieren, so wie man es bisher auch gemacht hat. Das dauert eine gewisse Weise. Also Merz hat sich da eine vierjährige Kanzlerschaft mehr oder minder erkauft mit dieser Billion. Und es wird ja auch so sein, dass die Rentner weiterhin ihr Geld bekommen. Ich bin auch Rentner, ich hoffe drauf. Und es wird weiterhin so sein, dass die Leute einkaufen gehen können und in Urlaub fahren können. Und solange das so ist, wird die Mehrheit sich in der Illusion wiegen, irgendwie ist alles noch in Ordnung. Oder man wird Vergleiche ziehen mit anderen Ländern, die es noch dreckiger geht. Und wenn man über die Migranten und ihre katastrophalen Verhaltensweisen berichtet, wird man Bilder aus Frankreich und England zeigen, wo es noch schlimmer ist und noch katastrophaler und so die Leute trösten. Ja, aber irgendwann ist der Nadir erreicht. Irgendwann ist der Nullpunkt wirklich erreicht und ein wirtschaftlicher Kollaps steht vor der Tür. Und dann werden die Leute natürlich umdenken. Das ist vollkommen klar. Man kann im Grunde nur hoffen, dass vorher ein Umdenken in den etablierten Parteien auch passiert. Ein Umsturz innerhalb der CDU beispielsweise oder eine Abtrennung der CSU von der CDU, was immer schon mal im Raum stand. Eine Neuformierung der Liberalen, ob sie dann noch FDP heißen oder anders, wer weiß es. Also die Hoffnung gibt es ja noch, ja, dass man, bevor der Nullpunkt wirklich erreicht wird, genügend Alarmsignale in den klassischen Parteien aufleuchten und man sagt, Leute, so geht's nicht weiter. Wir können nicht die Wirklichkeit weiter verleugnen mit diesem Parteienkartell. Und ich habe das gerade an einem Beispiel in meiner Heimatstadt Ludwigshafen versucht deutlich zu machen, also wo man auch versucht hat, mit einem Kartell der Parteien, der bürgerlichen Parteien und der linken Parteien, einen Oberbürgermeister der AfD zu verhindern. Solange dieses Denken noch weiterläuft, kommt es nicht zu einem Überdenken unserer Lage. Es ist Realitätsflucht, solange noch irgendein Euro fließt.
Mhm. Gewöhnt man sich eigentlich oder hat man sich in Deutschland an solche Praktiken wie jetzt eben genau in Ludwigshafen schon hat man sich daran schon gewöhnt in Deutschland?
Ich fürchte ja. Und zwar, weil ein Argument, in Anführungszeichen, ein Slogan, der tatsächlich im Ausnahmezustand immer wieder diskutiert worden ist, schon Anfang der 20er Jahre, sich wunderbar als Regierungspropaganda geeignet hat. Nämlich, wir müssen manchmal auch die Demokratie aufheben, um die Demokratie zu schützen und zu retten. Ja? Also wir müssen manchmal auch so ein bisschen undemokratisch vorgehen, um unsere Demokratie zu retten. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft immer häufiger erleben, dass man krumme Dinge dreht. Denken Sie nur dran, dass man den alten, abgewählten Bundestag einberufen hat, um ein Grundgesetzänderung durchzudrücken, die man mit den neuen Mehrheitsverhältnissen niemals erreicht hätte. Ein irrer Skandal, der aber, und das sind wir am Anfang unseres Gesprächs, wo man sagen kann, formal ist das möglich. Also juristisch lässt sich das irgendwie rechtfertigen, aber es schreit zum Himmel. Und das werden wir immer häufiger erleben.
Was würden Sie sagen? Dieser links-grünen Vocal Elite, was ist da der zentrale Irrtum? Wo irrt man sich da im Kern? Was ist da der Grundlagenirrtum?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es da einen Irrtum gibt, weil Sie haben ja Erfolg mit Ihrer Politik. Und für Sie persönlich steht ja auch nichts auf dem Spiel. Also die links-grünen Vocal Elite, die geht ja kein politisches Risiko ein, denn das sind, gucken Sie sich die Leute doch mal an, das sind, und ich meine jetzt nicht Ihre Wähler, ich meine Ihre Exponenten, das sind reiche Leute. Man muss sich das mal angucken, die verdienen irres Geld, wenn sie in der Regierung sind, sowieso als Abgeordnete des Deutschen Bundestags mit ihren Nebenverdiensten. Aber gucken Sie sich auch mal unsere öffentlich-rechtlichen Rundfunk an, welches Geld da verteilt wird an die Redakteure und Mitarbeiter von den Intendanten, ganz zu schweigen. Denken Sie an die NGOs, denken Sie an Medien, die von Milliardären aus Amerika finanziert werden und, und. Also es gibt eine riesengroße Gruppe, diese politisch-mediale Elite, die natürlich kein Problem hat, wenn Deutschland untergeht, weil sie dann einfach in ihre Villa in Teneriffa oder Florenz oder wo auch immer Florida ziehen oder Kalifornien und dann von dort betrachten, was aus dem lustigen, bunten Deutschland wird. Also diese Ausweichmöglichkeit und dieses nichts politisch riskieren müssen, das lässt die politisch-mediale Elite so ruhig bleiben. Ja, denen kann wirklich nichts passieren. Die haben ihr Kapital irgendwo anders geparkt. Wahrscheinlich auch bei in der Schweiz.
Wie bringt man diese Leute wieder weg? Ist dieser, ich sage es mal überspitzt formuliert natürlich, wie bringt man diesen Woken-Virus wieder aus der Gesellschaft raus? Oder muss man konstatieren, das ist schon zu tief verankert, als dass man ihn noch mit einfachen Mitteln wegbringen kann? Was wäre da quasi Ihr Vorgehen jetzt?
Sie haben vollkommen recht, mit einfachen Mitteln und kurzfristig geht es leider gar nicht. Mhm. Aber es gibt ja ein wunderbares Beispiel, wie man ansetzen muss. Denn für meine Begriffe, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen geschuldet der Tatsache, dass die Universität mein Biotop war. Mhm. Aber meines Erachtens ist die Universität der Kern des Problems. Dort wird Weltfremdheit systematisch über viele Jahre gezüchtet. Mhm. Und die Leute aus den Universitäten gehen dann unmittelbar in die Institutionen, in die Parteien, manche direkt in die Regierung, in die NGOs, in die Medien hinein und entwickeln dort ihren Wahnsinn weiter, den sie an den Unis eingeblasen bekommen haben. Und deshalb war das für mich persönlich von unglaublicher Bedeutung, als Trump in Amerika diesen Wahnsinn versucht hat, den Boden zu entziehen. Und das heißt auf Deutsch, Gelder zu entziehen. Ja, also Trump hat natürlich nichts gegen die MINT-Fächer, gegen Mathematik, Ingenieurstechnik, Naturwissenschaften, Technik und so weiter. Das wird weiterentwickelt. Das ist also ihre ETH ja in Zürich. Fantastisch, das ist wunderbar. Die sollen immer weitermachen. Die sollen verdoppelt und verfünffacht werden. Aber die ganzen Orchideenfächer, die Wahnsinnsfächer, die sogenannten Studies für das und das, wenn man denen das Geld abdreht, dann stirbt auch die Wokeness. Nicht von heute auf morgen, aber allmählich. Ja, also man muss an die Quelle des Wahnsinns heran und das ist im Wesentlichen die Universität.
Wie viel ist eigentlich heutzutage vor diesem Hintergrund von diesen politisierten Universitäten, wie viel ist Forschung eigentlich noch wert, was glauben Sie?
Also die Universitäten, ich würde unterscheiden, ich hatte es ja schon angedeutet, zwischen MINT-Fächern, also den Naturwissenschaften, Mathematik und Technik auf der einen Seite und den sogenannten Geisteswissenschaften, die ja in Amerika so verräterisch Humanities heißen. Mhm. Und das heißt auf Deutsch, das kann man nicht ernst nehmen. Ja? Also lass die ihren Quatsch machen. Das war ja auch jahrzehntelang unproblematisch. Man hat die ihren Quatsch machen lassen. Ich persönlich habe es natürlich auch gemacht, auch nur Quatsch studiert. Und so wie fast alle meine Freunde und Kommilitonen auch. Also insofern würde ich sagen, muss man da differenzieren. Was da in dem einen Teil, in dem MINT-Teil gemacht wird, ist großartig, ist nach wie vor maßgebend. Vor allen Dingen das, was natürlich in Amerika gemacht wird. Jeder, der sicher sein will, dass er nicht umsonst studiert und nicht umsonst arbeitet, geht ja nach Amerika. Und diese Leute sind fantastisch und die werden noch über Jahrzehnte hinweg die Speerspitze moderner Wissenschaft und moderner Technologie sein. Ja, also insofern geht Europa noch nicht unter, der Westen geht noch nicht unter, was das betrifft. Aber diese andere Welt, die ist verloren. Es lässt sich nichts davon retten. Die Geisteswissenschaften sind komplett verloren. Und das Beste, was man ihnen antun könnte, wäre, wenn man ihnen alle Gelder streicht. Also es gibt nichts, was da zu retten wäre. Den Deutschunterricht und Ähnliches oder Sprachunterricht kann man auch anders machen. Und sonst wird eigentlich nur Blödsinn gelehrt.
Wer ist der deutsche Donald Trump, der diesen Forschungsinstitutionen die Gelder streicht, die Gelder kürzt, diesen Wahnsinn beendet? Sehen Sie da irgendeinen?
Nein, natürlich nicht. Aber immerhin, ich meine, bei diesem Katastrophenkabinett von März gibt es hin und wieder einen kleinen Lichtblick. Der Kulturstaatsminister, ich meine, er hat nichts zu sagen, aber immerhin, er kann sprechen, dieser Weimer, der hat immerhin ein paar vernünftige Ideen. Beispielsweise kam er auf die tollkühne Idee, man sollte Deutsch schreiben und sprechen. In offiziellen, also überall da, wo Geld von der Regierung gegeben wird, sollte man Deutsch reden und sprechen und schreiben. Das hat einen Sturm der Empörung ausgelöst, weil das heißt nicht mehr gendern. Aber im Grunde ist das doch das Normalste und Vernünftigste von der Welt. Also gesunder Menschenverstand, wenn man so will. Zurück zur Normalität. Aber das ist natürlich eine winzige kleine Stimme. Die wahnsinnigen Stimmen haben auch jetzt in der Politik natürlich absolut die Überhand. In Deutschland sehe ich im Moment keinen einzigen führenden Politiker, der in der Lage wäre, auch nur zu rufen, zurück zur Normalität, stoppt den Wahnsinn, stoppt den Wolkenwahnsinn. Das sind bestenfalls Opportunisten, so wie Söder von der CSU. Der sagt auch kluge Dinge, aber nur, weil er einen Tag später genau das Gegenteil auch sagt. Und das ist etwas, was lange, lange Zeit es unmöglich machen wird, dass von der Politik aus es zu einer wirklichen Änderung kommt.
Würden Sie eigentlich auch so weit gehen und sagen, Friedrich Merz ist woke, wie woke? Ist Friedrich Merz, ist er auch ein Gutmensch aus Ihrer Sicht?
Nein, überhaupt nicht. Er ist weder woke noch ein Gutmensch. Er ist auch kein Christdemokrat, er ist kein Konservativer, er ist nicht liberal. Er ist gar nichts, weil er nur einen einzigen Gedanken hat. Wie kann ich so lange wie möglich Kanzler bleiben? Ja, er ist zu allem bereit. Er ist wirklich buchstäblich zu allem bereit, wenn er Kanzler bleiben kann. Und das ist ja die Panik, in der er jetzt im Moment steckt, dass er das Gefühl hat, der zweite Papen zu werden, also ein Ultra-Kurzzeitkanzler. Und er tut alles, was in seinen Fähigkeiten steckt, um das zu verhindern. Deshalb ist es auch vollkommen unvorhersehbar, was er tun und sagen wird in der nächsten Zeit. Das Einzige, was sicher ist, dass er immer wieder überlegt, kann ich überleben, wenn ich das tue, kann ich überleben, wenn ich das sage. Und genauso verhält er sich in der letzten Zeit. Jeder weiß das ja, dass er von Klingbeil, der SPD ist, am Gängelband geführt wird. Und das bleibt auch so.
Gibt es irgendetwas, das er gut macht?
Da bringen Sie mich in Verlegenheit. Er ist sehr gut angezogen für seine hässliche Figur. Und das macht sehr viel gut. Also Kleider machen Leute, sagt man zurecht.
Was mich doch interessiert, Sie sind Medienwissenschaftler. Wie würden Sie das aktuelle Debattenklima in Deutschland beurteilen? Wurde das hysterischer, aufgeregter oder in den letzten Jahren, in letzter Zeit, vielleicht in den letzten Monaten, hat sich das ein bisschen gelegt, abgekühlt? Was beobachten Sie?
Nein, das linke Lager wird natürlich immer hysterischer, aus den schon diskutierten Gründen. Man sieht seine Macht schwinden, ja, also die Fälle schwimmen davon. Das kann man verstehen, dass sie dann anfangen, wahnsinnig zu werden und aufzuschreien und herumzuquellen. Das ist in Ordnung. Bei den Konservativen und bei den Rechten sehe ich ein wachsendes Selbstbewusstsein, weil sie vor allen Dingen auch durch die alternativen Medien doch allmählich spüren, dass sie sich selbst organisieren können, dass sie nicht nur Einzelkämpfer sind. Das macht einfach auch ein besseres Gefühl, wenn man mal ein Feedback bekommt für das, was man sagt und denkt. Und es macht auch ein besseres Gefühl, wenn man faktisch sieht, es gibt doch eine Menge intelligenter, vernünftiger, erfahrener Menschen, die mitten im Leben stehen, einen Job haben, eine Familie haben, die so ähnlich denken wie ich und die im Grunde auch dieselben Probleme wälzen wie ich und sich überlegen, was könnten wir tun. Also insofern beruhigt sich auf der Ebene, glaube ich, sehr viel. Ich glaube, der konservative Diskurs, wenn es den schon gibt, der ist gelassener geworden, der ist ruhiger geworden, intelligenter und auch witziger geworden. Humor ist, glaube ich, eine unglaublich starke Waffe gegen die Linken. Und wie sagt das Ihre Weltwoche immer, Sie sind gelassen, Sie sind
gut gelaunt. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, absolut. Und jetzt würde mich da noch interessieren, vielleicht kann ich da anknüpfen. Ich meine, dieses bürgerliche Lager ist aus unserer Perspektive gesehen sehr gespalten. Sie haben das beschrieben, wunderbar beschrieben, diese Brandmauer, die trennt eigentlich da alles, was noch an Restbürgerlichkeit in Deutschland eigentlich vorhanden ist, Union mit AfD, und zwar diametral. Wie würden Sie dieses Bürgertum, diese Konservativen in Deutschland, wie kann sich dieses Bürgertum wieder normalisieren quasi? Wie kann man sich da die Hand reichen, sich wiederfinden? Was wäre da Ihr Ratschlag?
Das Wichtigste wäre natürlich, dass Sie alle mein Buch lesen. Dann ging es sofort, aber im Ernst.
All das nochmals in die Kamera.
Ja, das wäre die Lösung aller Probleme. Nein, aber im Ernst, es ist schon so, dass man unterscheiden muss bei den konservativ gestimmten Menschen zwischen, sagen wir, Altkonservativen, die im Grunde der alten CDU nachtrauern, die es einfach nicht mehr gibt, und einem modernen Konservativismus, also der weiß, dass man auf der Grundlage einer wiedergewonnenen Normalität auch unendlich viele Dinge verändern muss. Also dass man auch innovationsfähig sein muss, dass man aufbrechen muss zu neuen Ufern. Denken Sie nur an diese gigantischen Themen wie Artificial Intelligence. Auch Blick auf die Weltpolitik, muss man wieder geopolitisch denken lernen oder muss man heraus aus der alten Vorstellung, wir leben im tausendjährigen europäischen Frieden der Europäischen Union, vielleicht ist die schon überholt. Also man muss, glaube ich, gerade als moderner Konservativer sehr viele alte Schemata des Denkens auch in Frage stellen. Nicht alles auf einmal, nicht in der großen Transformation, sondern Schritt für Schritt und mit großem, starkem Augenmaß, viel gesunden Menschenverstand. Und das ist vielleicht das, was hier im konservativen Lager noch ein bisschen auseinanderdriftet. Viele klammern sich noch an eine nicht wiedergewinnbare Vergangenheit, das ist vollkommen klar. Aber diese modernen Konservativen, die werden, denke ich, immer stärker. Wie gesagt, sie finden jetzt auch Organe ihrer Selbstvergewisserung und Selbstdarstellung. Und auf die setze ich letztlich auch. Auch deshalb, weil sie allen ein Angebot machen im konservativen Lager, das dringend gebraucht wird, nämlich das Angebot eines neuen Selbstbewusstseins. Wenn Sie so wollen, die weißen europäischen Menschen können wieder stolz sein, können wieder selbstbewusst das, was sie geleistet haben, in der Welt präsentieren. Und sie müssen Schluss machen mit diesen schrecklichen Ritualen der Selbstgeißelung. Ich glaube, das täte psychisch unendlich gut. Das wäre wie eine Art Massentherapie psychischer Art. Und daran sollte man arbeiten als moderner Konservativer.
Herr Bolz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Sehr gerne.